Hier ist Feuertrutz on Air, der Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. Diese Staffel wird unterstützt von Hikatron, Ihrem Lösungsanbieter im anlagentechnischen Brandschutz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuertrutz on Air, dem Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. Heute geht es zum Abschluss der ersten Staffel um den betrieblich-organisatorischen Brandschutz in der Industrie. Mein Name ist André Gesellchen, ich bin Chefredakteur bei Feuertrutz und mein Gesprächspartner heute ist Markus Kraft. Er ist staatlich anerkannter Sachverständiger und Prüfingenieur für Brandschutz und geschäftsführender Gesellschafter der Brandwerk Solution GmbH mit Sitz in Essen. Zusammen mit Torben Wüllner ist er zudem Autor des Feuertrutz-Fachbuchs Betrieblicher Brandschutz, das 2024 in der dritten Auflage erschienen ist. Er wird uns heute erläutern, wie der betriebliche Brandschutz in Industriebauunternehmen funktioniert und worauf zu achten ist, wenn man sicher sein will, dass man das Brandrisiko im Betrieb unter Kontrolle hat. Herr Kraft, herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Gesellchen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Herr Kraft, Sie sind ja vor allem als Planer tätig. Heißt das, dass Sie im Betrieb dann später von den Unternehmen wenig hören in der Nutzungsphase oder bleiben Sie in Kontakt und haben immer mal wieder Einblicke?
Ja, das muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite diese klassischen Investorenprojekte, wo jemand im Prinzip ein Gebäude errichtet und vielleicht auch noch gar keinen Mieter oder Nutzer hat. Bei diesen Objekten ist es oft so, dass dieses Thema betrieblicher Brandschutz nur im Zuge der baurechtlichen Abnahmen relevant wird. Das heißt, in der Baugenehmigung steht, es muss eine Brandschutzordnung geben und diese soll dann vorgelegt werden, auch wenn die vielleicht zu dem Moment nur sehr oberflächlich sein kann, weil eine Nutzung noch nicht feststeht. Ein anderes Thema ist Projekte, bei denen uns der Betreiber selber und direkt beauftragt und sagt, ich habe folgende Fragestellung, ich muss hier behördlich gefordert eine Brandschutzordnung vorlegen, können Sie uns dabei helfen? Und bei diesen Projekten ist es so, dass wir dann natürlich sehr tief in das Unternehmen und die Organisationsstrukturen und die Risiken reinschauen, um dann ein objektspezifisches Papier zu erstellen. In ausgewählten Projekten von unseren Stammkunden übernehmen wir dann auch selber die Aufgabe des Brandschutzbeauftragten und sind da natürlich sehr tief in dem ganzen Prozess drin. Genauso bei Langzeitprojekten, wo wir zum Beispiel die Stiftung Zollverein über 10 Jahre begleiten, da sehen wir natürlich sehr genau, wo die Probleme im betrieblichen Brandschutz auch liegen.
Zu der ersten Kategorie von Projekten, diese Investorenprojekte, von denen Sie sprachen, wie gelingt das denn dann überhaupt, den betrieblichen Brandschutz zu planen? Muss man da nicht eigentlich viel über die spätere Nutzung wissen? Kann man das auf so einer eher hohen Flugebene denn dann gut machen?
Naja, das ist natürlich nicht dieselbe Qualität, wie wenn Sie direkt für einen Betreiber arbeiten. Aber man muss schon sehen, dass es ja eine gewisse Zielrichtung des Objektes gibt. Das heißt, wenn Sie eine Logistikhalle bauen, dann wissen Sie, dass dort Logistik stattfinden wird, auch wenn noch nicht klar ist, wer der komplette Nutzer ist. Und dasselbe gilt halt auch für Bürogebäude, Industriebauten oder kleine Versammlungsstätten. Das heißt, man weiß schon, was die prinzipiellen Strukturen sind, wie wird geräumt, wie wird alarmiert, was sich teilweise ja auch aus dem geplanten anlagentechnischen Brandschutz ergibt. Was man vielleicht noch nicht in letzter Konsequenz weiß, ist, welche Brandschutzfunktionsstellen tatsächlich erforderlich werden. Das muss man dann gegebenenfalls, wenn der Mieter dasteht, nachschärfen. Das ist dann jeweils im Einzelfall abhängig, ob das durch uns passiert oder durch den Betreiber selber.
Bevor wir jetzt so in die Einzelheiten des betrieblichen Brandschutzes in der Industrie einsteigen, interessiert mich noch die Frage nach der Haltung auch Ihrer Auftraggeber. Brandschutz wird ja oft als unwillkommener Kostenfaktor angesehen. Man hört dann gerne mal so eine Aussage wie, ja, bei uns hat es ja noch nie gebrannt, warum soll ich das denn jetzt machen? Gilt das auch in der Industrie in Bezug auf den organisatorischen Brandschutz?
Also ich glaube, man muss ganz grundsätzlich eine Unterscheidung bei den Industriebauten machen. Wir haben auf der einen Seite kleine und mittlere Industrieunternehmen, ich sage jetzt mal bis 100 Mitarbeiter, wo natürlich die gesamte Sicherheitskultur im Unternehmen vielleicht nicht so ausgebaut ist, wie wenn Sie zu einem Großunternehmen gehen mit 5.000 Mitarbeitern, was womöglich noch internationale Geldgeber hat, wo ganz andere Standards umgesetzt werden. Das heißt, bei den kleineren erleben wir oft, dass der Brandschutz eher als Pflichtaufgabe wahrgenommen wird. Das sieht man noch oft daran, dass die Brandschutzbeauftragten oftmals das nur in Teilzeit machen oder vielleicht auch nicht so hoch qualifiziert sind, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Während man bei den großen Industrieunternehmen merkt, dass dort meistens schon Sicherheitsabteilungen vorhanden sind, wird angesiedelt Brandschutzbeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, vielleicht auch eine Werkfeuerwehr und die übrigen Gefahrenbeauftragten für Müll, Abwasser und so weiter. Da ist das natürlich ganz anders einzuordnen und auch die Möglichkeiten sind ganz andere.
Was versteht man denn genau unter betrieblich-organisatorischem Brandschutz? Und warum ist der im Industriebau oder in Industrieunternehmen besonders wichtig?
Ja, also ich gebe mir immer Mühe, und zu erläutern, betrieblicher Brandschutz, da geht es in erster Linie um Regelungen, Festlegungen und Organisationsstrukturen. Also wir müssen uns damit beschäftigen, wer macht was, sowohl im Rahmen der Brandverhütung als auch im Rahmen der Verhalten im Brandfall, also wenn es zum Schadensfall kommt. Und Ziel dieser betrieblichen Brandschutzorganisation ist es dann, den Eintritt eines Schadens zu verhindern, eine wirkungsvolle Alarmierung und Räumung des Gebäudes zu ermöglichen, die eigenen Mitarbeiter auch zu befähigen, Entstehungsbrände zu bekämpfen und die begleitenden Maßnahmen für die Feuerwehr vorzubereiten. Ja, im Industriebau haben wir als besondere Risiken unterschiedlichste Dinge. Das kann man gar nicht so abschließend jetzt beschreiben. Wir haben natürlich ganz klassisch mitunter sehr hohe Brandlastdichten aufgrund von Lagerungen, aufgrund von brennbaren Materialien, die verarbeitet werden. Wir haben vielleicht besondere Risiken im Sinne von Anforderungen aus dem Produktionsprozess. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Anlage, die Zinkpellets hergestellt hat. Da wird dann das Zink aufgeschmolzen und durch ein Düsensystem ausgespritzt. Da gehen sie natürlich mit flüssigen, mitunter brennbaren Metallen um. Das sind ganz andere Risiken, als sie in normalen Gebäuden haben. Ein weiterer Prozess sind Maschinen mit hoher kinetischer Energie, zum Beispiel Roboter in der Automobilindustrie. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen in eine verrauchte Halle als Feuerwehrmann und da toben noch die Roboter rum, da möchten Sie nicht in den Wirkungsbereich dieser Maschinen kommen. Also muss dort betrieblich sichergestellt werden, dass diese Anlagen im Brandfall auch abgeschaltet werden, was eine klassische Aufgabe wäre für die Mitarbeiter vor Ort. Ein weiterer Punkt, der hier durchaus zu berücksichtigen ist, ist generell das Thema Produktionsausfall. Das heißt, viele Industrieunternehmen sind sich sehr wohl bewusst, dass der Schadensfall an sich ja gar nicht das Problem ist. Dagegen kann man sich versichern. Aber in der heutigen Welt mit der Globalisierung und dem hohen Konkurrenzdruck besteht immer das Risiko, dass sie eine Zeit lang ihre Kunden nicht beliefern können und die sich in der Zeit einen anderen Lieferanten suchen. Und dann kommen sie dort nicht wieder in den Verkauf. Dies kann dazu führen, dass solche Industrieunternehmen auch nach mehreren Jahren vom Markt verschwinden, weil dieser Schadensfall in dem Moment die Kundenbeziehung gestört hat.
Das zeigen ja auch Untersuchungen, dass das nicht gerade selten ist, ne? Dass es unheimlich schwierig ist, wenn ein Brand mal eine gewisse Größe erreicht hat, dann auch schnell wieder erfolgreich am Markt zu sein. Da haben Sie jetzt ja schon einiges gesagt, auch zu den Zielen des vorbeugenden Brandschutzes oder des organisatorischen Brandschutzes. Es gibt ja noch zwei andere Säulen im vorbeugenden Brandschutz, den baulichen und den anlagentechnischen Brandschutz. Lässt sich das, was die Schutzziele dieser Bereiche angeht, lässt sich das noch irgendwo abgrenzen oder sind die letztlich identisch?
Ja, da haben Sie ein wichtiges Wort in den Mund genommen, das Schutzziel, wo aus meiner Sicht viel Verwirrung entsteht, was das eigentlich bedeutet. Das Schutzziel beschreibt ja erstmal, was eigentlich nicht eintreten soll. Ja, also die Brandausbreitung soll eingegrenzt werden, die Selbstrettung der Nutzer müssen sichergestellt werden, der Sachschutz soll begrenzt werden und Löschangriffe müssen möglich sein. Das sind ja eigentlich so diese globalen Schutzziele. Die kann man auf der einen Seite, ergeben sich daraus Anforderungen an den baulichen Brandschutz. Ich möchte zum Beispiel eine Brandwand bauen, um die Brandausbreitung zu begrenzen. Gerade in der Industriebaurichtlinie gibt es da zwar Erleichterungen, die unterschiedlichen Sicherheitskategorien, wo sehr große Flächen auch möglich sind, aber da greift dann halt auch andere Maßnahmen ein, wie der anlagentechnische Brandschutz, der sozusagen bauliche Maßnahmen dann kompensieren kann. Der betriebliche Brandschutz ist sozusagen die dritte Säule, die da ergänzt und die hat natürlich dieselben Schutzziele, die erfüllt werden müssen. Also wenn ich mich damit beschäftige, wie die Selbstrettung der Nutzer sichergestellt werden kann, ist es notwendig, im betrieblichen Brandschutz klarzustellen, was ist denn zu tun, wenn die Alarmierungseinrichtung auslöst, weil die Brandmeldeanlage Rauch detektiert hat. Die Mitarbeiter müssen dann wissen, was zu tun ist. Wir hatten gerade das angesprochen, also nicht nur das Gebäude verlassen und zum Sammelplatz zu gehen, sondern vielleicht auch bestimmte Risiken noch abschalten, bestimmte Tore schließen, vielleicht auch schon Rauchabzug zu aktivieren. All diese Maßnahmen müssen vorher durchdacht werden in einem sozusagen vorlaufenden Sicherheitsprozess, um festzustellen, welche Maßnahmen sind im Einzelfall für das jeweilige Objekt und Risiko notwendig. Und diese werden dann in die betriebliche Brandschutzordnung integriert, um schlussendlich die Schutzziele, die in der Bauordnung definiert sind, auch umsetzen zu können.
Wir haben, glaube ich, schon ein Gefühl dafür bekommen, dass da viele Dinge auch ineinander greifen müssen. Können Sie mal kurz schildern, auf welche Schultern der betriebliche Brandschutz in größeren Industrieunternehmen verteilt ist?
Ja, auch das ist eine spannende Frage, weil wir sehr oft zu Beginn unserer Arbeit an solchen Projekten mit dem Auftraggeber darüber diskutieren, welche denn die handelnden Personen im Rahmen der betrieblichen Brandschutzorganisation sind. Und die schwierigste Frage, die mitunter zu klären ist, ist an der Stelle, wer steht denn über dem ganzen Konstrukt? Ja, also wir haben vielleicht vereinfacht oft das Bild, es gibt den Unternehmer, der das Unternehmen führt. Aber das ist ja heutzutage an vielen Stellen gar nicht mehr so ohne weiteres klar. Wir haben ganz oft den Fall, dass Sie Immobilien haben, die einem Eigentümer gehören, was vielleicht eine Fondsgesellschaft in England ist. Diese hat das Gebäude an einen Betreiber übergeben, der die Betreiberverantwortung hat, aber schlussendlich nur ein Dienstleister ist. Und dann wiederum erfolgt die Vermietung an eine Firma, an ein Unternehmen, was wiederum sich aufspaltet in einen Aufsichtsrat, einen Vorstand, eine Geschäftsführung. Und dann kommen vielleicht irgendwelche Abteilungen. Und wenn Sie jetzt fragen, wer hat welche Aufgaben im betrieblichen Brandschutz, stellen Sie fest, dass diese Fragen überhaupt nicht mehr trivial zu beantworten sind. Weil alleine schon die Frage aus den Verkehrssicherungspflichten, die ja auch in Bauordnungen und im Arbeitsschutz geregelt sind, richten sich eigentlich ja an denjenigen, der das Risiko in die Welt setzt, ja, also das Gebäude an sich. Und dann kommen Sie dahin, dass Sie am Ende doch irgendwo vielleicht wieder bei der Fondsgesellschaft in England sind, die Eigentümer des Gebäudes ist. Die hat aber vielleicht wieder diese Verkehrssicherungspflichten an ihre Betreibergesellschaft delegiert. Und dort gibt es auch wieder Konstellationen, die das dann wiederum im Mietvertrag an den Mieter überschreiben. Sie merken also, es ist hochkomplex. Wenn Sie diese Fragestellung gelöst haben oder vielleicht einfachere Fälle haben, wo es wirklich nur den Unternehmer gibt, dem das Gebäude gehört, dann müssen Sie sich darunter Gedanken machen, welche Aufgaben für den Industriebau im betrieblichen Brandschutz erforderlich sind. Den Brandschutzbeauftragten brauchen Sie erst ab 5000 Quadratmeter Bodenfläche des Industriebaus. Wenn Sie dort nicht drüber sind, haben Sie erstmal keine gesetzliche Anforderung. Trotzdem muss man sich ja die Frage stellen, ob so eine Person mit einem gewissen Fachwissen im Brandschutz nicht für den Betrieb doch durchaus sinnvoll ist und man sowas vielleicht auch selbstständig, vielleicht auch in Teilzeit, integriert. Außer dem Brandschutzbeauftragten, wo wir später nochmal vertiefen können, gibt es aber auch ganz viele andere Beteiligte, die dann in dieser Struktur sich wiederfinden. Wir haben das in unserem Buch ganz bewusst als Brandschutzfunktionsstellen beschrieben, um klarzumachen, man muss sich vorher einmal Gedanken machen, welche Personen welche Aufgaben übernehmen. Ein Beispiel an der Stelle, ganz klassisch, Abteilungsleiter. Ganz oft wird hier gesagt, die Schulung der Mitarbeiter oder die Erstunterweisung erfolgt durch die Abteilungsleitung, weil man das vielleicht gar nicht alles durch den Brandschutzbeauftragten machen kann. Ein weiterer Punkt ist Schweißerlaubnisscheinverfahren. Da reden Sie vielleicht in dem Moment über ein Facility Management, was im Unternehmen ist, was das ganze Doing macht und im Prinzip durch den Brandschutzbeauftragten nur noch eine Überwachungsfunktion, dass auch die richtigen Maßnahmen festgelegt werden für diese Heißarbeiten, umsetzt. Ein weiterer Punkt als Beispiel könnte aber auch durchaus der Fördner in so einem Unternehmen sein. Wir hatten hier die vorhin schon genannte Zinkhütte, wo es so ist, dass es ein Riesengelände ist mit vielen Hallen, mit vielen Risiken und Gefahrstoffen, wo die Feuerwehr sagt, wir werden im Brandfall nicht unkontrolliert aufs Gelände fahren, sondern die wollen an der Stelle erst zum Pförtner fahren, sich ein Lagebild abholen, vielleicht auch der Frage nachgehen, ob mit gasförmigen Schadstoffen umzugehen ist, bevor dann ganz gezielt zum Schadensort gefahren wird, mit der Vorkenntnis schon, was dort erwartet. Sie sehen, auch der Pförtner hat in dem Moment eine wichtige Rolle im betrieblichen Brandschutz. Und diese Brandschutzfunktionsstellen müssen tatsächlich erstmal rausgearbeitet werden, und zwar in Zusammenarbeit mit demjenigen, der das in Auftrag gegeben hat.
Also das kann sehr individuell sein am Ende des Tages.
Auf jeden Fall.
Werbung. Hikatron Brandschutz will Menschen die Gewissheit geben, dass sie im Brandfall geschützt sind. Deshalb lautet der Anspruch der südbadischen Brandschutzexperten: jedes Gebäude mit Hikatron. Daran arbeiten Sie als Lebensbeschützerinnen und Lebensbeschützer jeden Tag. Die Brandschutzlösungen von Hekatron sorgen in jedem Gebäude für Sicherheit auf höchstem technischen Niveau, auch in Industriebauten.
Gibt es denn Punkte, wo man sagen kann, im Industriebau verhält sich der organisatorische Brandschutz grundlegend anders als in anderen Bereichen, also beispielsweise im Handel oder in Bürogebäuden?
Also ganz klar, wie wir ja zu Beginn des Gesprächs schon rausgearbeitet hatten, ist einfach die Vielfältigkeit im Industriebau zu beachten. Ja, also ganz klassisch das Thema zum Beispiel Galvanik. Da reden Sie über große Hallen mit Säurebädern, in denen Metalle beschichtet werden. Da ist eine ganz andere Risikolage, als wenn Sie eine Lagerung für Pappkartons haben auf 20.000 Quadratmeter Industriehalle. Das heißt, der Industriebau bedeutet immer auch, dass Sie nicht nur über die betrieblichen Maßnahmen reden, sondern eigentlich erstmal eine Risikoanalyse durchführen müssen nach dem Motto, was sind denn die besonderen Probleme des Betriebes, die besonderen Risiken, was sind aber auch besonders ausgewählte Strukturen, die besonders geschützt werden müssen. Ja, also auch das hat was mit betrieblichem Brandschutz zu tun. Wir hatten den Fall von einer Firma, die sich mit CNC-Fräsen beschäftigt und Spezialwerkzeuge und Formen hatte, die den Wert des Unternehmens darstellten. Ja, also diese haben zu Beginn unserer Arbeit dort einfach in einem Schrank in der Ecke gestanden, wo klar ist, jede dieser Formen dauert Wochen, um die wieder neu herzustellen. Das heißt, im Schadensfall wäre das ein Riesenproblem geworden. Also muss man sich betrieblich auch mit solchen Punkten beschäftigen, um rauszufinden, wie können wir die besser schützen, durch einen besonderen Schrank, durch einen anderen Aufbewahrungsort und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass Sie in einem Bürogebäude oder im Handel sind die Risiken relativ klar eingegrenzt. Also der Handel, da haben Sie brennbare Brandlasten mit einer bestimmten Dichte, Sie haben ortsunkundige Personen. Im Bürogebäude ist es wesentlich entspannter, da geht es eher so ein bisschen drum, wie kriege ich die Personen alle raus. Da gibt es auch guten baulichen Brandschutz, aber im Industriebau kann es halt sehr vielfältig sein und das muss man sehen. Der weitere Punkt, wie ich zu Beginn des Gesprächs ja gesagt hatte, bei den großen Unternehmen haben sie recht komplexe Sicherheitsstrukturen. Hier sind oftmals solche Abteilungen auch wie Stabsstellen unter den Führungsebenen angeordnet und sind direkt dem Vorstand oder der Geschäftsführung zum Bericht verpflichtet. Hier haben sie natürlich eine ganz andere Kultur. Ja, also gerade bei amerikanischen Unternehmen merkt man das, dort wird auf betriebliche Maßnahmen und Prozesse sehr hohen Wert gelegt. Und da sind alle notwendigen Maßnahmen, die zum betrieblichen Brandschutz hören, sehr gut dokumentiert und werden auch regelmäßig geschult. Und das ist natürlich nur möglich, wenn sie auch entsprechend Personal und Manpower haben, um solche Prozesse im Unternehmen auch umzusetzen. Und das ist ja zum Beispiel ein Punkt, da will ich jetzt vielleicht auch vorgreifen, was bei den Brandschutzbeauftragten immer wieder ein Thema ist, dass auf der einen Seite in den Bestellungsurkunden sehr viele Aufgaben reingeschrieben werden, aber es wird keine tatsächliche Analyse vorgenommen, ob das mit einem Person oder mit einer 40-Stunden-Stelle überhaupt umsetzbar ist.
Ja, also sicherlich ist die Aufgabe, das Gesamtsystem, Sicherheitssystem, Brandschutzsystem in einem Industriebau aufzubauen, viel komplexer als zum Beispiel in einem Hotel. Und ich glaube auch, aber das würde ich Sie nochmal fragen, dass es auch über die Zeit hinweg eine ganz andere Aufgabe darstellt. Weil so ein Hotel, um bei dem Beispiel zu bleiben, das wird in der Regel so im Kern von den baulichen Gegebenheiten und von der Nutzung immer ähnlich bleiben. Aber die Industrie wandelt sich ja fortlaufend. Wir haben technische Trends wie IoT, Lithium-Ionen-Akkus. Wir haben inzwischen Lager, in denen sich kaum mal mehr ein Mensch aufhält, immer mehr Automatisierung, mehr Brandlasten auf engerem Raum. Wie gelingt es, dass der betriebliche Brandschutz da sich anpasst und Schritt hält?
Ja, man muss dort wirklich auch viel Werbung machen bei den verantwortlichen Stellen, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Wir reden nicht davon, dass man einmal so eine Brandschutzordnung oder so ein betriebliches Brandschutzkonzept erarbeitet und dann ist das ein starrer Punkt, der immer einzuhalten ist. Da ist auch immer so ein bisschen die Unterscheidung zum Brandschutzkonzept. Das ist eine Bauvorlage, die erstellt man einmal und wird man nur im Zuge von großen Umbaumaßnahmen mal wieder anpassen. Die Brandschutzordnung ist keine Bauvorlage, das ist ein Papier für das Unternehmen. Das kann jederzeit angepasst und geändert werden. Und davon muss man halt auch Gebrauch machen. Und man muss halt eine Unternehmenskultur implementieren. wo die Regelungen und Festlegungen regelmäßig überprüft wird. Ich möchte Ihnen da ein paar Beispiele geben, was für Probleme da dran hängen. Also der Klassiker ist ja, Sie haben einen Industriebau mit Brandlastberechnung nach Verfahren 7, Industriebaurichtlinie. Zum Zeitpunkt der Ermittlung der Brandlasten wurden die Güter in Gitterboxen gelagert. Und dann gibt es Umstellungen aufgrund von Kosteneinsparungen. Man geht jetzt auf Kunststoffbehälter oder IBC-Container oder ähnliches zurück. Und mit einem Mal haben Sie eine zusätzliche Brandlast in der Halle, die die gesamte Brandlastberechnung umwirft. Und da ist es halt notwendig, dass das erkannt wird. Dafür braucht man im Betrieb jemanden, der darauf sensibilisiert ist, zum Beispiel einen Brandschutzbeauftragten, um dann auch zu sagen, okay, welche Maßnahmen ergeben sich denn daraus? Muss jetzt die Berechnung neu gemacht werden, müssen neues Genehmigungsverfahren angestellt werden und so weiter. Ein anderer Prozess ist dieses Thema der Lithium-Ionen-Akkus. Sie müssen sich ja nicht vorstellen, dass wir nur darüber reden, in großen Hallen große Mengen Batterien zu lagern, zum Beispiel wie in der Automobilindustrie, sondern was ja viel stärker vertreten ist, das Thema, dass im Betrieb selbst alles nur noch über akkubetriebene Geräte läuft. Und diese haben alle einen Lithium-Ionen-Akku, der aufgeladen werden muss. Und das führt dazu aus unserer Erfahrung, dass insbesondere bei so Betriebswerkstätten von Verkehrsunternehmen man sich jetzt schon Gedanken macht, ob man nicht zentrale, brandschutztechnisch abgetrennte Räume schafft, in denen die Mitarbeiter zum Feierabend hin ihre Geräte hinbringen, die Akkus aufladen und morgens wieder rausholen. Weil man hat auch dort festgestellt, bei einem gewissen Wildwuchs und bei einer unkontrollierten Ausbreitung im Gebäude haben sie keine Kontrolle mehr. Dann steht an jeder Ecke irgendwo ein Ladegerät. Sie kennen das alle schon selber von ihren Handys. Und eigentlich weiß keiner mehr, wo was ist, welches Risiko davon einhergeht und wo die nächsten brennbaren Baustoffe sind. Ich glaube, das sind alles Fragen, die klar machen, dass man sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigen muss und warum es auch Sinn macht, da eine nötige Sensibilisierung bei den Führungskräften durchzusetzen. Weil man muss dafür im Endeffekt personelle Ressourcen schaffen. Die kosten Geld. Da möchte man natürlich dran sparen, aber die Konsequenzen sind halt nicht von der Hand zu weisen. Und man hört halt viel zu oft, dass es dann beim Brandereignis dazu gekommen ist, weil vielleicht bestimmte betriebliche Dinge falsch gelaufen sind, weil sich keiner Gedanken darüber gemacht hat.
Wenn Sie jetzt sagen, Sensibilisierung innerhalb des Unternehmens ist wichtig, gibt es da gar keinen externen, der da einen Blick drauf hat, also regelmäßige Prüfungen durch Behörden oder Ähnliches?
Also unsere Erfahrung ist an der Stelle, dass es da erstmal gesetzlich wenig gibt. Ich hatte gerade schon gesagt, ja, die Brandschutzordnung steht in gewissen Sonderbauvorschriften und Richtlinien drin, wie zum Beispiel der Industriebaurichtlinie. Das heißt, dieses Papier fordert ja über die DIN 14096, dass alle relevanten Themen in so einem Unternehmen analysiert und in diese Brandschutzordnung eingebunden werden. Das wird dann auch im Rahmen von baurechtlichen Abnahmen zuerst in Betriebnahme meistens abgefragt, dass dieses Papier da ist. Aber ganz selten nur wird eine Behörde oder eine Feuerwehr tatsächlich tiefer einsteigen und der Frage nachgehen, ob diese Brandschutzordnung geeignet und umfänglich genug ist, um alle Risiken im Industriebau abzudecken. Ja, und da ist es auch nicht hilfreich, dass es keinerlei Anforderungen gibt, wer diese Papiere aufstellen darf. Ja, ich sage jetzt gar nicht, dass das zwingend erforderlich ist, aber wir merken halt selber, dass wir oft negative Rückmeldungen bekommen, weil der Bauherr sagt, sie sind viel zu teuer. Ich habe da jemand anders, der macht das für ein Viertel des Geldes. Ja, der nimmt dann einen Vordruck aus dem Internet, setzt Straße und Ort ein und verkauft das dann als Brandschutzordnung. Das ist natürlich keine Lösung. Im laufenden Betrieb ist das nicht so ein Thema. Also meine Erfahrung ist, dass dort von dritten Stellen eher selten drauf geguckt wird. Es kann sein, dass der Versicherer, die Bauberufsgenossenschaften oder vielleicht auch mal die Arbeitsschutzbehörden fragen, ob solche Papiere da sind. Aber auch dort wird eigentlich nie ein tieferer Einblick gewählt, um zu gucken, ob die Prozesse auch wirklich angemessen sind. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem entscheidenden Thema. Wenn das keiner prüft, was bedeutet das dann auf Haftungsfragen für den Schadensfall? Und da kommen wir halt dahin und das versuchen wir halt auch unseren Kunden klarzumachen. Im Schadensfall wird der Richter fragen, welche Maßnahmen zur Schadensverhütung haben Sie betrieben. Das ergibt sich aus den Verkehrssicherungspflichten, das ergibt sich aus dem Arbeitsschutzrecht, wo klar drin steht, es müssen Maßnahmen getroffen werden, um die Mitarbeiter zu schützen. Und wenn Sie dann im Prinzip nur ein Pseudopapier haben, das günstig aus einer Vorlage gebaut worden ist, würde es dazu führen, dass der Richter im Zweifelsfall sagen wird, das hat aber überhaupt nicht auf Ihr Objekt gepasst oder Ihre Risiken. Und dann wird die Haftungsfrage am Ende beim Geschäftsführer liegen, weil er den sicheren Betrieb des Unternehmens zu verantworten hat. Und da hilft es an vielen Stellen, diese Zusammenhänge nochmal klar zu machen und zu sagen, guckt bitte nochmal ins BGB und was so zu Haftungsfragen steht und in die Arbeitsschutzgesetze. Und dann kommt es manchmal, dass auch die Geschäftsführung erkennt, okay, da haben wir vielleicht ein Thema, mit dem wir umgehen müssen.
Ich würde gern noch einmal konkret auf die Rolle des Brandschutzbeauftragten eingehen. Sie hatten ja schon gesagt, es kann ein interner oder ein externer Brandschutzbeauftragter auch sein. Wenn es einen Brandschutzbeauftragten gibt in einem Betrieb, was sind konkret seine wichtigsten Aufgaben?
Ja, Sie merken, dass ich da auch erstmal Luft holen muss. Man kann die Reihe der Aufgaben sehr stark ausweiten. Es gibt viele Themen, die man da reinschreiben kann. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass nirgendwo steht, der Brandschutzbeauftragte muss gesetzlich geregelt dies und das tun. Und es ist ganz wichtig, auch nochmal zu verstehen, dass in den meisten Unternehmen der Brandschutzbeauftragte ja keine 24-Stunden-Stelle ist, sondern ist ein normaler Mitarbeiter mit normalen Arbeitszeiten. Darum verbietet es sich eigentlich schon, im Schadensfall den Brandschutzbeauftragten jetzt als weiß was für Fragen und Aufgaben mitzugeben. Man muss einfach damit rechnen, dass wenn es um 20 Uhr brennt, der Brandschutzbeauftragte nicht mehr im Betrieb ist. Das müssen dann andere Funktionsstellen solche Aufgaben übernehmen. Ganz generell mache ich immer Werbung dafür, dass der Brandschutzbeauftragte wie ein interner Fachberater Brandschutz im Unternehmen zu verstehen ist. Das heißt, ich sehe jetzt nicht so sehr vorrangig die Aufgabe da drin, Begehungen zu machen. Ja, das gehört auch grundsätzlich dazu, durchs Gebäude zu gehen, aufzuschreiben, wo Defizite sind, dafür sorgen, dass sie abgestellt werden. Aber noch viel wichtiger ist, dass alle beteiligten Abteilungen, Führungskräfte und Mitarbeiter wissen, wenn es Brandschutzthemen gibt, habe ich jemanden, an den ich mich wenden kann. Und der kann seine Meinung dazu geben, Ratschläge geben oder auch darauf hinweisen, wo weitergehende Maßnahmen erforderlich sind. Und insbesondere, wenn Sie in großen Industrieunternehmen sind, wo immer wieder auch umgebaut, umorganisiert, Entscheidungen getroffen werden, werden für das Thema mit den Gitterboxen. Das sind alles Themen, wo ich sage, der Brandschutzbeauftragte muss in diese Prozesse eingebunden sein, er muss befragt werden, er muss die Möglichkeit haben zu sagen, ich empfehle dieses und jenes zu tun oder vielleicht auch zu sagen, naja, das ist so komplex, da brauchen wir vielleicht einen externen Sachverständigen, der sich der Frage annimmt. Und diese Aufgabe ist für mich der zentrale Baustein, weil das gibt den Mehrwert des Brandschutzbeauftragten. Sie haben keinen Mehrwert da drin, wenn der arme Mann nach 20 Stunden pro Woche schweißen, dann noch 20 Stunden Brandschutzbeauftragter machen soll und eigentlich nur die Zeit hat, da ab und zu mal durchs Betrieb zu gehen und zu sagen, der Feuerlöscher ist abgelaufen. Das ist zwar auch wichtig, aber nicht entscheidend. Das heißt, zu den Aufgaben gehört ganz klar Beratung der Beteiligten, Einbindung in Gefahrenanalysen, wie zum Beispiel das Schweißerlaubnisscheinverfahren, Einbindung auch bei Brandschäden. Es muss ja nicht immer so sein, dass es einen Großbrand gibt. Ja, manchmal sind es ja auch nur ganz kleine Brandereignisse, die beherrschbar sind. Aber vielleicht steckt dahinter ja ein größeres Problem, was immer wieder auftritt. Ja, genauso Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. Auch da sollte immer erstmal der Brandschutzbeauftragte als interner Fachberater hinzugezogen werden. Warum kann das denn sein? Darüber hinaus kann man dann auch über solche Themen reden wie Unterweisung der Mitarbeiter, hängt von der Größe des Unternehmens ab, ob der überhaupt stemmbar ist. Ja, dann aber auch ein bisschen Dokumentation als zentraler Bestandteil. Das heißt, wenn ich Mängel finde, muss es Aufgabe des Brandschutzbeauftragten sein, die in Berichten zu dokumentieren und an die entsprechenden Stellen zu geben, damit diese Mängel abgearbeitet werden. Hier auch von meiner Seite aus nochmal das Thema Jahresabschlussbericht. Der Brandschutzbeauftragte sollte einmal im Jahr einen komprimierten Kurzbericht für die Unternehmensleitung machen, wo nochmal so ein Ausblick gegeben wird, wie das Jahr gelaufen ist und insbesondere auch nochmal den Fokus drauf zu legen, wenn die Abarbeitung von Mängeln vielleicht nicht so läuft wie gedacht. Ja, also ein bisschen Eskalationsstufe, man spricht erstmal mit den Fachabteilungen und weist sie darauf hin, was zu tun ist, aber wir erleben ja auch immer wieder, dass das Zusatzaufgaben sind, die im Tagesgeschäft schnell untergehen, dann muss man gegebenenfalls später auch nochmal mit der Geschäftsführung sprechen und sagen, also die und die Punkte, da geht es nicht vorwärts, da muss anders entschieden werden. Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten sind wie die ganze Brandschutzordnung im Einzelfall festzulegen. Insbesondere wenn Sie externe Brandschutzbeauftragte auch beschäftigen wollen, muss der Unternehmer ja eine Abwägung machen, wie viel Geld will ich dafür ausgeben, was kann ich vielleicht auch selber machen. Ja? Auch da wieder vielleicht so ein bisschen die Aufgabentrennung: der Brandschutzbeauftragte ist ja nicht so sehr für das Doing zuständig. Also nennen wir mal das Thema Wartung und Prüfung von sicherheitstechnischen Anlagen. Das soll ja nicht der Brandschutzbeauftragte machen. Der soll im Endeffekt nur prüfen, ob die Prüfungen durch ein Facility Management, durch eine Abteilung im Unternehmen durchgeführt worden ist. Und da kann man sehr schön auch bei externen überlegen, welche Aufgabe vergebe ich extern und welche behalte ich im Unternehmen.
Lassen Sie mich an der Stelle mal direkt einhaken. Welche Komponenten des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes müssen denn auch regelmäßig geprüft werden im Betrieb?
Also in erster Linie gilt bei sicherheitstechnischen Anlagen die Prüfverordnung NRW. Die behandelt ganz klar solche Anlagen, Brandmeldeanlage, Alarmierungsanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Sprinkleranlagen, Wandhydranten, aber auch elektrische Anlagen und Lüftungsanlagen. Da haben sie klar vorgegeben gesetzlich Prüfintervalle zwischen 3 und 6 Jahren. Die sind dann auch jeweils durch einen technischen Sachverständigen abzunehmen. Auf der anderen Seite haben sie aber viele andere Themen, für die eine Wartung erforderlich ist. Ja, also Brandschutztüren, Brandschutzklappen, Feuerlöscher, Schläuche und solche Dinge. Das muss nicht unbedingt durch den Sachverständigen erforderlich sein. Das ist meistens dann auch jährlich durch Wartungsfirmen. Aber auch da haben wir schon in unserer Praxis die wildesten Sachen erlebt. Angefangen davon, dass die Brandschutzklappen alle schon ein aktuelles Prüfsiegel hatten, aber aufgrund der Staubablagerung zu erkennen war, dass die Klappe gar nicht ausgelöst worden ist. Die Aussage der Wartungsfirma war an der Stelle: naja, wir haben erstmal die Aufkleber gemacht, die Prüfung wollten wir dann noch nachholen. Was ich damit sagen will, ist, auch da wird viel Geld ausgegeben für Wartung und Instandhaltung. Und es sollte dann aber bei diesen Summen auch eine Prüffunktion da sein. Und das kann und sollte der Brandschutzbeauftragte machen. Also auch dort nochmal nachhaken, ob der Wandhydrant, der da seit Jahren geprüft wird, auch überhaupt wassertechnisch angeschlossen ist. Auch diese Fälle gab es schon.
Da sind wir schon beim Thema, beim nächsten Thema. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die häufigsten organisatorischen Fehler, die Sie sehen in Industriebauten?
Ja, also ganz klar ist übergeordnet die Frage, ist Brandschutz eine Unternehmenskultur, die gelebt wird? Wenn das nicht der Fall ist, dann finden Sie ganz oft eine ganze Reihe von Problemen. Das fängt an mit unsachgemäßer Lagerung. Der Klassiker ist zum Beispiel diese Elektroameisen, die Sie dort ja alle kennen. Da werden dann irgendwo ins Regal neben die Produktionsgüter noch ein Ladegerät gestellt. Da werden keine Abstände eingehalten. Das ist ein Thema. Das Zustellen von Rettungswegen, fehlende Wartung von sicherheitstechnischen Anlagen, aber auch insbesondere das, was ich vorhin gesagt habe, Änderung von Produktionsabläufen, Umbaumaßnahmen, die ohne brandschutztechnische Begleitung einfach umgesetzt werden und wo man sich der Probleme gar nicht bekannt ist oder gar nicht bewusst ist. Das setzt natürlich voraus, dass da auch eine gewisse Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter stattfindet. Und hier muss man sich halt auch fragen, ob das Modell mit "wir rufen alle Mitarbeiter zusammen und ich erzähle Ihnen mal eine halbe Stunde zum Brandschutz was", ob das zielführend ist. Da gibt es mittlerweile viel effektivere Maßnahmen mit Online-Tools, mit Fragebögen am Ende, die auch eine gewisse Flexibilität haben, weil Sie müssen sich ja auch fragen, wenn Sie im 5. Jahr der Brandschutzunterweisung sind, zeigen Sie da immer noch dieselben Folien wie beim ersten Mal, dann werden die Leute gar nicht mehr dahin kommen. Das ist auch nicht der richtige Weg. Also Fehler im Industriebau ist ganz oft aus meiner Sicht die Problematik, dass keine Sensibilisierung da ist, und das führt dann unweigerlich dazu, dass eine ganze Reihe von Problemen entstehen aus dem Prozess, die dann nicht mehr handelbar sind.
Thema Schulung: wie schafft man es, dass die Mitarbeiter dann im Ernstfall auch wirklich richtig reagieren? Wir haben ja häufig hohen Personalwechsel und Schichtarbeit. Das heißt, nicht immer so homogene Teams. Muss jeder Mitarbeiter da allumfassend geschult werden, wiederkehrend? Wie ist das so geregelt? Oder was ist da wichtig?
Ja, auch da ist ein bisschen das Thema: im Baurecht gibt es da wenig Vorschriften zu. Im Arbeitsschutz ist es anders. Dort gibt es generell eine Unterweisungspflicht, einmal jährlich. Aber auch dort habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass bestimmte Begriffe ständig durcheinander gehen. Ja, also Sie haben auf der einen Seite den Begriff der Selbsthilfekräfte, dann Brandschutzhelfer, Räumungshelfer. Das ist alles nicht klar abgegrenzt und das führt immer wieder dazu, dass unklar ist, wer was eigentlich können muss. Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass man allen Mitarbeitern so ein Grundwissen beibringt. Das heißt, so eine Feuerlöscherschulung sollte eigentlich jeder mal im Berufsleben gemacht haben, damit er weiß, wie entsichere ich so einen Feuerlöscher, wie lange hält er eigentlich. Das ist ja auch so eine Fehleinschätzung. Das sind ja oft nur 30 Sekunden, dann ist der leer. Wie setze ich den ein? Da sollte man vielleicht nicht sparen. Ansonsten muss man sich ja erstmal über die Brandschutzordnung überlegen, welche Aufgaben haben denn die Mitarbeiter? Und da sind wir einmal bei den normalen Mitarbeitern, die keine weitergehenden Aufgaben haben. Bei denen soll es eigentlich so sein, die sollen im Zweifel ihre Kollegen warnen, sie sollen mit den Kollegen rausgehen, vielleicht auch mal Nebenbereiche kontrollieren, ob alle Personen raus sind. Aber sehr viel mehr sollen die ja gar nicht tun. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Erfahrung zeigt, das Bekämpfen von Entstehungsbränden ist auch nicht ungefährlich. Rauchvergiftung als Stichwort an der Stelle. Und da muss man schon genau überlegen, wo lohnt es sich noch einen Feuerlöscher drauf zu halten und wo ist es vielleicht wichtiger, sich in Sicherheit zu bringen und die Räumung voranzutreiben und das dann den Experten von der Berufsfeuerwehr zu überlassen. Das heißt, im Umkehrschluss, was ist bei der Schulung zu beachten? Sie müssen erstmal erkennen, dass Sie nicht alle gleich behandeln können. Weil immer dann, wenn wir Personen haben mit besonderen Aufgaben im Brandschutz, ich hatte vorhin den Pförtner, die Abteilungsleiter, vielleicht auch ein technisches FM, bei dem Brandalarm aufläuft, vielleicht einen Krisenstab oder eine Pressestelle. Diese Leute muss man gerade im großen Unternehmen, glaube ich, in separaten Unterweisungen jeweils aufgabenbezogen schulen. Und nur so kommen sie dahin, dass die Strukturen auch funktionieren. Das muss nicht immer die große Räumungsübung sein, wo sie den ganzen Betrieb räumen. Es kann manchmal auch so kleine Tests sein, wo man im Prinzip sagt, wir tun jetzt mal nur so, dass es brennt. Wir wollen einfach nur sehen, ist euch klar, was ihr zu tun habt. Und der zweite Punkt bei diesen Schulungen ist halt, wie ich vorhin schon angerissen habe, sie müssen jedes Mal die Schulungsunterlagen variieren. Sie müssen einen hohen Objektbezug haben. Sie müssen auch mal Bilder zeigen von besonderen Rettungswegen, von einer Rauchschutzdruckanlage, was viele normale Menschen ja in der Form gar nicht kennen und wie das funktioniert und warum. Sie müssen mal erklären, was ein Druckknopfmelder ist. Auch das ist nicht allen Personen klar, dass da die Feuerwehr kommt und so weiter und so weiter. Was man aber schon auch merkt am Markt ist, es gibt eine ganze Reihe von Marktteilnehmern, wo sehr günstig solche Schulungen angeboten werden. Damit kommen sie aber immer nur die allgemeine Schulung zum Brandschutz, wie funktioniert der Feuerlöscher, was ist ein Fluchtwegpiktogramm und sie haben dort wenig Bezug zu ihrem Objekt und zu ihren Problemen.
Was ja eigentlich dann entscheidend ist im Notfall, dass man dann auch genau weiß, wie funktioniert das Gesamtsystem. Das ist ja, glaube ich, heute schon ganz gut rausgekommen. Abschließend, Herr Kraft, wenn Sie den Entscheidern im Industriebau nur also einen einzigen Rat geben dürften, um den Brandschutz in Ihrem Betrieb zu verbessern, welcher wäre das?
Ja, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, Brandschutz muss Teil der Unternehmenskultur werden. Ja, also es geht nicht darum, eine Pflichtaufgabe aus einer Vorschrift zu erfüllen, sondern Sie müssen im gesamten Unternehmen die Leute sensibilisieren, und sie müssen eine Kultur implementieren. Und das gehört eine Brandschutzordnung, gehört vielleicht ein Brandschutzbeauftragter, gehören Schulungen. Und nur so lassen sich am Ende die vorhin genannten Produktionsausfälle vermeiden, die im Endeffekt ja viel kritischer sind als der Brand selbst. Und das muss man den Entscheidern an der Stelle nochmal ausführlich erläutern.
Ja, Herr Kraft, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir zu sprechen und uns den betrieblichen Brandschutz in der Industrie zu erklären. Ich habe viel gelernt.
Ja, vielen Dank. Das freut mich. Hat auch mir Spaß gemacht.
Das war unsere heutige Folge von Feuertrutz on Air und auch der Abschluss der ersten Podcast-Staffel. Mir hat es bis hierhin viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten Ihnen die wichtigsten Aspekte des Brandschutzes im Industriebau näher bringen. Mein Tipp, bleiben Sie auf Empfang und abonnieren Sie uns, denn es wird bestimmt bald weitergehen mit neuen Themen und Gesprächspartnern. Bis dahin bleiben Sie mit unserem Newsletter Brandaktuell stets auf dem Laufenden. Er erscheint alle 2 Wochen mittwochs und informiert Sie über Nachrichten und Fachthemen rund um den vorbeugenden Brandschutz. Wenn Sie mehr zum betrieblichen Brandschutz wissen wollen, sollten Sie das gleichnamige Buch von Markus Kraft und Torben Wüllner lesen. Beides, das Buch und den Newsletter, finden Sie unter www.feuertrutz.de. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie sicher.